Unter jedem Fußabdruck auf europäischem Boden liegt ein noch älterer. Unter jeder Straße liegt ein Weg, ein Pfad, den Vorfahren ausgetreten haben, ob als Händler oder Eroberer. Und das schreibt Matthijs Deen in seinem Buch Überalte Wege, eine Reise durch die Geschichte Europas. In dem Buch begibt sich der niederländische Autor auf Spurensuche, denn geht man in der Zeit weit genug zurück, sind alle Europäer aus anderen Gegenden der Welt gekommen. Auch das ist ein Satz aus dem Buch über die Straßen und Wege Europas. Matthijs Deen ist bei uns. Guten Tag, Herr Deen.
Hallo, hallo.
Nationen sind ja eigentlich flüchtige Gebilde, denn ständig waren und sind wir unterwegs. Entlarvt Ihr Buch auch überbordenden Nationalismus als etwas sehr Künstliches?
Nationalismus ist eine Erfindung der 90er Jahrhunderts. Vorher hat man ganz andere Loyalitäten gehabt. Für eine Stadt, für einen Herr. Das Nationalismus ist etwas von 90er Jahrhundert. Es ist eine Geschichte, in der viele Leute glauben wollen. Aber wenn man gut nachdenkt, wenn man weit genug zurückgeht, dann wird jede Familiengeschichte wird eine Reichsgeschichte. In meiner eigenen Familie muss ich 6 Generationen zurück, komme ich in Hessen. Wenn man mein DNA untersucht, dann gibt es Vikinger aus Skandinavien. Das alles zusammen ist eine Suppe von Nationalitäten. Die gehören zu mir, in eine Person, ein Europäer.
Ist ja auch absurd in Deutschland. Die Ostfriesen haben bestimmt viel zu wenig zu tun mit den Bayern zum Beispiel. In Italien, Leute, die im Tessin wohnen, haben nichts zu tun mit Leuten, die auf Sardinien wohnen. Das ist ja auch alles auch nicht zusammengehörend, oder?
Manchmal ist es so, dass Menschen, die denken, dass sie immer irgendwo gewohnt haben, dass wenn man gute Recherchen macht, das stimmt gar nicht. Jede Familiengeschichte ist eine Reisegeschichte.
Auch Ihr Buch beginnt mit einer persönlichen Erfahrung auf der Straße von London nach Moskau als Kind. Was ist das für eine Erfahrung?
Ich war noch ein Kind. Mein Vater, das war in den 60er Jahren, hatte er zum ersten Mal ein Auto kaufen können. Das war ein Ente. Wir sind hier ein Citroën, ein Regenschirm auf Rädern. Ne? Es gab eine enorme Freiheit mit diesem Wagen. Ihr brauchte nicht mit 3 Söhnen und einem Hund im Zug zu gehen, sondern ihr konnte einfach im Wagen gehen und überall hin. Und ich habe viel Erinnerungen, dass mein Vater am Steuer, das war der Mann am Steuer, meine Mutter hatte keinen Führerschein. Einmal auf einem Weg nach meinen Großeltern, ich bin aufgewachsen im Osten von den Niederlanden und meine Großeltern wohnten im Mittelsten nur 100 Kilometer, aber es war doch mit der Ente eine ganze Reise. Und unterwegs hat mein Vater gesagt, das ist keine normale Straße, das ist die E8, auf der wir fahren. Das ist nicht nur die Straße nach Opa und Oma, das ist die Straße von London nach Moskau. Ich habe eine Erinnerung daran und ich glaube, dass er war ein sehr schweigsamer Mann, er hat nicht gewusst, dass er das so gemacht hat, aber dass er doch mit diesen Bemerkungen die Imagination in mich geweckt hat. Das, was sehr normal aussehen kann, dass es eigentlich etwas ganz Besonderes ist, wenn es eine Geschichte dazu gibt.
Kennen wir aus den Vereinigten Staaten Route 66, nicht? Das ist ein ganzer Mythos, da gibt es unendlich viele Geschichten. Und im Grunde ist es mit den Europastraßen, die sich wie ein Netz über ganz Europa ziehen, ganz genauso. Und Sie versuchen in Geschichten, diesen Straßen auch Geschichten zu geben, heißt Geschichten zu erzählen.
Ja, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen die großen Straßen von Amerika und die große Straße von Europa. Die große Straße von Europa, die sind hier schon tausende von Jahren. Die von Amerika, die sind in die letzten Jahrhunderte gemacht worden. Und das war eine Art von Nation Building, wo man zusammen wie in einem Heldenepos das Land sich zueignete. Und deswegen ist es für die Amerikaner viel leichter, um dort eine Geschichte zu... Weil die Geschichte von den Straßen, das ist dasselbe als die Geschichte von der Bildung des Landes. In Europa waren die schon da. Und weil wir in Europa mit allen verschiedenen Stammen auf ein kleines Grundgebiet leben mussten, die Straßen, die überqueren Grenzen. Und dann, ich komme bei den Nachbarn. Mit den Nachbarn haben wir mal Streit gehabt. Also, was für Geschichte soll man erzählen über diese Straße? Dass das Straßen sind, über den unsere Sohne abmarschiert sind, worden sind, das sind keine populär. Und wozu diese Geschichte? Ich glaube, dass auf diese Frage, wozu diese Geschichte, damit man sich doch ein bisschen, nicht nur ein Deutscher oder ein Ostfries oder ein Kölner, sondern auch sich ein bisschen Europäer fühlen kann.
Man hat das zum Teil in Köln, da geht man spazieren, dann guckt man hoch und da sieht man, dies ist der Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Da ist man erstaunt und dann guckt man schnell im Internet, wie das heute möglich ist, nach und sieht, wow, das ist schon seit vielen, vielen Jahrhundert Jahren eine berühmte Pilgerroute gewesen.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil die Pilgerroute, das sind Routen, die schon 1000 Jahre benutzt werden. Dort konnte man reisen über die Grenze hinein, weil es ein Ideal gab, dass die alle, ob man hier wohnte oder im nächsten Land, das machte nicht, das hatten wir alle gemein. Wenn man eine Geschichte hat, die alle teilen können, dann können wir auch reisen, weil wir das alles voneinander erkennen.
Also die großen heiligen Städte, Santiago de Compostela, Jerusalem, natürlich Rom, das heilige Köln kam später auch noch dazu. Und Sie erzählen auch in Ihrem Buch unter vielen anderen Geschichten eine Pilgergeschichte. Und zwar quer durch Europa, von Nord nach Süd, von Island, da haben Sie sich wahrlich den nördlichsten Punkt ausgesucht, bis nach Rom, um 1000 nach Christus. Da erzählen Sie die Geschichte einer ganz besonderen Frau. Wer war denn diese Frau, die von Island nach Rom gepilgert ist?
Jeder Isländer kennt Gudrid. Gudrid ist ein Protagonist aus zwei Saga, die Saga von Erik der Rode und von Grönland. Das ist die Frau, die mitgereist ist nach Amerika, dort 3 Jahre gewohnt hat, dort einen Sohn bekommen hat und zurückgekommen ist und nachher nach Rom gewandert ist. Sie war eine der ersten Generation Christen in Island. Ich kannte Gudrid nicht, aber ich war in Island und ich sah ein Bild auf dem Ort, wo sie gewohnt hat, wo sie geboren war. Ich dachte, das ist ja eine schöne Geschichte. Nicht nur, weil sie auch in Amerika gewesen ist und diese lange Reise gemacht hatte, durchquert ganz Europa, aber auch, weil sie die erste Generation war, und diese erste Generation Christen ein großes Problem hatten, nämlich, ich gehe nach dem Himmel, wenn ich tot bin, aber was geschieht mit meinen Eltern, meinen Großeltern? Die sind nicht getauft worden und vielleicht ist es im Himmel viel einsamer als hier.
Und da gibt es auch schöne Geschichten, die das veranschaulichen. Also sie gräbt Löcher in die Gräber mit Walrosszähnen, träufelt sie dann Taufwasser auf ihre Eltern, um sicherzugehen, dass sie dann doch mit den Eltern zusammen in den Himmel kommt. Wo waren all die geliebten Toten jetzt? Was konnte sie tun, um sie im nächsten Leben wiederzusehen? Deswegen musste sie nach Rom. Ja, ja. Das ist ihr Problem. Das heißt, die Pilgerin hat große Sorgen, dass sie ihre nicht getauften Eltern und Vorfahren nach dem Tod nicht wieder treffen wird. Ja. Das treibt sie an, nach Rom zu gehen?
Ja, und sie war nicht die Einzige. Ich bin Protestant. Ich war mal verheiratet mit einer katholischen Frau. Wir schauten uns das Leben ganz anders an. Ich war sehr ernst und meine Frau Hanneke hat immer eine Lösung. Die nahm das Leben nicht so ernst. Ich dachte, man kann in die katholische Kirche immer etwas regeln. Also bin ich zum Vorbereiten dieser Kapitel nach Paul van Geest gegaan. Er ist ein Professor in Kirchgeschichte. Ich habe gefragt, was könnte damals die katholische Kirche für Gudrid tun? Und er sagte, nichts. Und ich sagte, komm, du bist ein Katholiker, da kann man doch immer etwas regeln. Und er sagte, nein, nicht getauft, nicht in den Himmel. Das machte mir ein bisschen Ärger. Nicht, dass ich die ganze Reformation noch einmal machen wollte, aber ich fühlte Wut. diese Emotion, die ist unter diesem ganzen Kapitel. Das ist ein Quelle, aus dem Gudrids Protagonist, die Personage Gudrids, geschaffen ist.
Das heißt, die Kirche, die katholische Kirche in der Zeit, die kommt da nicht so gut weg. Gudrid bekommt keine erwartete Erlösung in Rom.
Ich glaube doch. Die Papst, das war eine Scherzfigur. Der war nur Papst geworden, weil sein Bruder verstorben war, der auch Papst geworden ist. Er selbst war gar kein Priester. Aber was sie unterwegs sieht, die Musik, all die Leute, die da zusammenkommen in die Kirche, die alle zusammen diese Geschichte glauben und deswegen reisen können, das ist ein ganz wichtiges Element der Katholizismus.
Also da erfährt sie sehr viel. Sie ist auch eine sehr reiselustige Frau, ja. Und Reisen bildet, sagt man ja heute immer noch. Und sie ist da viel unterwegs. Sie kommt dann auch nach Köln. Natürlich tut sie das, wenn sie nach Rom pilgert. Mögen Sie uns vielleicht einige wenige Zeilen aus dieser Begegnung mit der Stadt Köln vorlesen?
Auch innerhalb der Stadtmauern war die Luft vom Dröhnen der Bauarbeiten erfüllt. Alte Häuser wurden niedergerissen. Plätze entstanden. Und auf diese Plätzen errichtete man im Auftrag adliger Familien steinerne Tempel für den Gott Roms. Es war, als würde ein plötzlicher Frühling den Boden unter der gesamten christlichen Welt aufbrechen und Mauern mit weit emporragenden Fenstern, Pfeilern und Türmen in die Höhe schießen lassen, wie schnell wachsendes Getreide.
Das erlebt sie und man kann sich es gewissermaßen gar nicht vorstellen. Wenn man aus Island kommt, wo die Häuser alle eher flach sind, es gibt ja keine zwei oder gar drei oder zehnstöckigen Häuser. Und dann kommt sie unter anderem nach Utrecht in Köln. Die Kölner Kathedrale ist noch nicht gebaut, weil die Könige sind noch in Mailand. Sie erlebt dort Groß St. Martin. Und in Utrecht erlebt sie ihre erste Kathedrale. Wenn man da als Pilger vom Lande hinkommt, schon von Weitem diese Kathedrale sieht, das muss den Menschen umgehauen haben, oder?
Sie hat natürlich in Island die Berge gehabt, die Felsen, da hat sie hochgeschaut. Aber sie hat noch nie so einen Berg, die von Menschen gemacht ist, gesehen. Und dass man da hingehen kann und also die Kerzen und die Musik, dass sie zum ersten Mal die Musik hört, das muss doch eine enorme Erfahrung gewesen sein. Das kann doch nicht anders.
Sie beschreiben das auch sehr schön, wie die Pilgerwege gewissermaßen das Land durchpulst haben. Also das war wie eine Schlagader, wie eine Blutader durch ganz Europa, dass die Pilger hier so durch Europa strömten.
Das muss für Gudrid ein Beweis gewesen sein, dass das neue Glaube, dass diese neue Gott, es muss wie ein Gottbeweis gewesen sein, dass die ganze Welt sich richtet nach das Neue.
Ich hatte neulich ein Interview mit Aleida Aßmann, der Kultur- und Religionswissenschaftlerin. Und sie sagt, sie arbeitet gerade an einem Aufsatz, wo sie diese Zeit damals, wo die Pilgerwege aufkamen und ein Netz über Europa bilden, vergleicht mit unserem neuen digitalen Revolution. Auch ein großes Netz, das sich über uns wirft. Und ähnlich war es ja auch mit den Pilgerwegen. Man wurde auch kontrolliert überall. Man musste diese Pilgerausweise haben. Ganz Europa wurde mit einem gigantischen Netz von Wegen, analogen Wegen, überzogen. Eine neue Zeit begann. Ist das etwas gewagt, wenn man das jetzt vergleicht mit der neuen Zeit, die wir gerade erleben, dass wir uns auch alle neu vernetzen und auf neuen Wegen begeben?
Es ist eine Metaphor, es mangelt immer etwas an einer Metaphor, dass man damals das Netz von Wegen gemacht hat, mit Abteien oder Kirchen, immer auf einen Tag voneinander, also dass man überall kommen konnte und dass es für jeden war, dass es keinen Unterschied gab zwischen Reich und Arm. Gab es doch, aber man konnte doch, auch wenn man kein Geld hatte, konnte man überall kommen. Das universelle Charakter davon, das kann man vielleicht ein bisschen mit Internet vergleichen, ja.
Am Ende, da kommt die Pilgerin Gudrid wieder nach Hause. Sie sehnt sich auch irgendwo nach Hause, immer wenn sie weg ist. Ja, das ist auch, so habe ich es gelesen, ein Grundmotiv in ihren Geschichten. Es geht über die Straßen in die Ferne und Fremde. Fernweh spielt eine große Rolle und dann auch eben Heimweh. Ja. Gerade in der letzten Geschichte, die der verlorene Sohn heißt, wird das deutlich. Ja, was treibt den Menschen denn nun an? Die Sehnsucht auf der Suche nach dem Paradies, das ja irgendwo immer irgendwo anders ist, und das dann am Ende doch wieder die eigene Kindheit ist, denn eine Straße führt immer zugleich aus dem Dorf hinaus und wieder ins Dorf hinein.
Ja. Es gibt ein Lied von Tom Waits, die singt The Long Way Home. Für mich ist das die schönste Weg ist The Long Way Home, also die Umweg nach Hause, weil ich hoffe, und das, aber das ist vielleicht etwas Persönliches, dass wenn man die Welt gesehen hat, dass man auch besser zu Hause sein kann. Ich suche Geschichte über Europa, aber das heißt nicht, dass ich nicht gerne zu Hause bin.
Die letzte Geschichte heißt Der verlorene Sohn. Das ist ja ein uraltes, biblisches Motiv. Das kommt auch in vielen anderen Mythen vor. Der Sohn, der verschwindet und dann der wieder heimkehrt. Warum haben Sie diese Geschichte oder dieses Motiv für Ihre letzte Geschichte gewählt?
Das Reisen und die Geschichte, die man unterwegs erlebt, dass es am schönsten ist, wenn man auch wieder zu Hause kommen kann. Wenn es einen Platz gibt, da irgendwo in Europa, wo man zu Hause ist. Und stell dich mal vor, dass es kein Zuhause gibt, dass man nicht zurück kann, dass man nur ein Flüchtling ist. Dann ist das etwas ganz anderes. Dass man das Ideal hinter den Horizont projiziert, das kann nur klappen, wenn man einen Platz hat, wo man davon genießen kann, dass man on the long way home kann, einen Umweg nach Hause kann machen.
Jetzt haben wir gerade die Europawahl hinter uns. Es gibt in vielen Nationalstaaten wieder einen Nationalismus, der sich brüstet mit der eigenen Nationalität, die ja, wie wir gerade schon gesagt haben, immer etwas sehr Künstliches aus dem 19. Jahrhundert ist. Kann man Ihr Buch auch als einen politischen Appell lesen, darüber mal genau nachzudenken?
In Nederland hat sehr überraschend ein Sozialdemokrat die Wahl gewonnen. Ich glaube, dass das ist, weil er eine Geschichte erzählen könnte. Was Europa braucht, ist eine Geschichte, in der wir alle ein bisschen glauben können. Natürlich, es gibt viel Zerstörung, viel Elend in unserer Geschichte, die wir alle gemeinsam haben in Europa. Aber es gibt auch sehr viel, was man voneinander erkennt. Und sehr viel Spaß, sehr viel Kultur und sehr viel Entdeckungen. Das ist eine so reiche Quelle, woraus man Geschichte erzählen kann, dass ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das alle erkennen und dass wir nie aus dem Auge verlieren, dass wir so viel gemeinsam haben. Das ist heute eine politische Stellungnahme.
Das ist vielleicht das, was im späten Mittelalter dann die Heiligtümer waren, wo die Menschen an die Heiligen Drei Könige geglaubt haben, Jerusalem, Rom, Santiago de Compostela, die großen Pilgerorte, die waren alle gemeinsam. Ja. Und könnte das unsere neue Gemeinsamkeit sein, unsere gemeinsame europäische Geschichte mit allen Geschichten, die wir in Europa gemeinsam haben?
Ja, das glaube ich, dass wir einander die Geschichte erzählen können, dass wir erkennen, dass wir mit allen Ländern in Europa haben wir etwas gehabt. Etwas Schönes, etwas nicht so Schönes, aber wir sitzen alle im gleichen, wie wir in Holland sagen, wir sitzen alle in selben Schuitje. Wir sitzen alle zusammen in selben Boot, in selben Kontinent, in selben Halbinsel, wo wir uns immer wieder begegnen und wo wir immer zusammenleben müssen.
Vielen Dank, Matthijs Deen. Machen Sie sich mit dem niederländischen Autor unbedingt auf die Reise durch Europa. Entdecken Sie europäische Wege und Straßen und europäische Geschichte und europäische Geschichten. Und während der Lektüre über die historischen Straßen Europas, dann sagt man sich, wenn man das liest, ganz von selbst, wie kleingeistig es ist, abgrenzend und ausschließend in Nationalstaaten zu denken und auch wie langweilig, wo wir doch in Europa alle so spannend miteinander verwoben sind. Über alte Wege, so heißt das Buch von Matthijs Deen. Es ist im Dumont Verlag erschienen. Das Buch hat 410 Seiten und kostet 24 Euro. Dankeschön.